ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Dienstag, der 6. Mai. Und wir zeichnen diese Folge am Dienstagnachmittag auf, kurz nach der Kanzlerwahl.
Und eigentlich hatten wir für die heutige Folge einen ausgetüftelten Fahrplan. Wir wollten auf den großen Zapfenstreich zur Verabschiedung von Olaf Scholz zurückblicken und dann nach der Vereidigung seines Nachfolgers Friedrich Merz einen analytischen Blick auf die außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen für die neue Regierungsmannschaft werfen. Das aber haben wir verschoben, denn was im Redaktionsalltag mitunter vorkommt, es kam erstmal alles anders. Friedrich Merz scheiterte bekanntlich im ersten Wahlgang und wurde erst im zweiten am Dienstagnachmittag zum Bundeskanzler gewählt. Astrid, wie hast du den politischen Paukenschlag nach dem ersten Wahlgang wahrgenommen eigentlich?
Ja, als Bundestagspräsidentin Julia Klöckner das Ergebnis dieser ersten Auszählung bekannt gab, 310 Stimmen für Merz und damit 6 weniger, als er benötigt hätte. Und als dann klar war, dass Merz die erforderliche Kanzlermehrheit verfehlt hat, da musste ich zweimal auf den Fernseher schauen. Und auch wenn man in einer Demokratie mit einem solchen Ausgang immer recht muss, so kam er doch für viele wirklich sehr überraschend. Und im zweiten Wahlgang, da hat es ja dann geklappt, 326 Ja-Stimmen für Merz haben gereicht. Trotzdem stellen sich natürlich Fragen, was bedeutet das jetzt für Merz? Wie beschädigt ist die neue Koalition durch diesen doch rumpeligen Start, auch in ihrem Ansehen im Ausland? Vor allem ein schwieriger Start für eine Koalition, die vor so vielen großen Herausforderungen steht.
Spannende Fragen, zweifellos, für einen anderen Tag, den wir uns sicherlich demnächst in Ruhe und ausführlich widmen werden. Heute aber haben wir thematisch umgestellt und setzen als Schwerpunkt gleich eine ganz frische und spannende Recherche unserer Kollegin Julia Weigelt zur Drohnenabwehr in Deutschland. Doch vorher, wie gewohnt, ein aktueller Blick in die Welt. Denn neben der Kanzlerwahl ist in dieser Woche noch etwas anderes wichtig: das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Auch die Siegermächte von damals erinnern in diesen Tagen daran. Bereits am Montag gab es in London eine große Militärparade.
Mit dabei waren auch Soldaten aus der Ukraine, die die blau-gelbe Flagge ihres Landes geschwenkt haben und unter dem Jubel der vielen Zuschauer an König Charles vorbeigezogen sind. Premier Keir Starmer hatte die Abordnung eingeladen, ein Zeichen der Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine, die ja auf Großbritannien als großen Unterstützer zählen kann.
In Moskau dagegen beginnen die Feierlichkeiten zum Sieg über Nazi-Deutschland erst am 9. Mai, also am Freitag. Geplant ist eine große Militärparade mit immerhin einigen Ehrengästen aus dem befreundeten Ausland.
Nach offiziellen Angaben haben sich zu dieser Siegesparade Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern angesagt. Hauptgast, wenn man ihn denn so bezeichnen kann, ist der chinesische Präsident Xi Jinping. Der wird nicht nur an der Militärparade teilnehmen, sondern ist gleich 4 Tage in Russland und soll laut dem Kreml mehrere Verträge auch unterzeichnen. Brasiliens Präsident Lula da Silva kommt auch nach Moskau und auch der slowakische Regierungschef Robert Fico plant dabei zu sein. Und das ist natürlich etwas, was man in Brüssel bei der EU gar nicht gerne sieht, denn das untergräbt doch dieses sehr viel und oft bemühte Bild einer europäischen Geschlossenheit gegenüber Russland.
Vergangene Woche hatte Russlands Präsident Putin ja verkündet, 3 Tage vom 8. bis 10. Mai sollen im Krieg die Waffen schweigen. Die Ukraine hat das als Täuschungsmanöver bezeichnet. Präsident Zelensky hat eine 30-tägige Waffenruhe gefordert. Dazu ist aber Russland nicht bereit. Dass man sich in diesem Punkt aufeinander zubewegt, ist nicht abzusehen, oder Astrid?
Nein, überhaupt nicht. In den vergangenen Tagen hat Ukraines Präsident Zelensky nochmal deutliche Zweifel an diesem Vorschlag geäußert und von einem Theater bei der Feuerpause gesprochen und Russland vorgeworfen, keine Waffenruhe in diesem Krieg überhaupt anzustreben. Und er hat am Wochenende vor russischen Provokationen gewarnt. Hören wir mal rein.
Daher sind Provokationen ihrerseits möglich. Das ist ihr Stil. Heute und in diesen Tagen sprechen sie zum Beispiel davon, dass sie eine Art Teilwaffenstillstand wollen. Aber sie sollten wissen, dass die Zahl der Angriffe heute die höchste der letzten Monate ist. In diesen Tagen werden mehr als 200 Angriffe verzeichnet.
Selenskyj hat den Russen auch mitgeteilt, sie, also die Ukraine, könne angesichts des Krieges die Sicherheit der ausländischen Gäste, die da am 9. Mai nach Moskau kommen, nicht garantieren. Wörtlich hat er gesagt, wir wissen nicht, was Russland an diesem Tag tun wird. Es könnte verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie Brände, Explosionen und uns dann die Schuld zuschieben. Was man dazu sagen kann, ist, dass Selenskyj offenbar möglichen Anschuldigungen schon mal vorbaut. Und dafür hat er erwartungsgemäß deutliche Kritik aus Moskau geerntet. Seine Worte haben ja für regelrechte Empörung im Kreml gesorgt. Aber kommen wir nochmal zurück zum Waffenstillstand. Die Zweifel, dass es Russland in irgendeiner Form ernst meint, die sät Putin auch selbst. In einer Dokumentation des russischen Staatsfernsehens zum 25. Jahrestag seiner ersten Präsidentschaft hat Putin davon gesprochen, dass Russland über die Stärke und auch die Mittel verfüge, den Konflikt in der Ukraine zu einem logischen Abschluss zu bringen. Mit dem von ihm, also Putin, geforderten Ergebnis. Es zeigt sich also, der russische Präsident ist nach wie vor siegesbewusst und er macht auch ganz klar, dass er an seinen ursprünglichen Zielen festhält.
Und auch wenn wir auf die aktuelle militärische Lage schauen, sind wir doch weit vom Waffenstillstand entfernt, oder?
Mir kommt es tatsächlich so vor, als ob die Kämpfe an Intensität eher zugenommen haben. Russland und die Ukraine haben sich in den vergangenen Tagen gegenseitig aus der Luft angegriffen. Eins sei allerdings immer vorweggeschickt, die Meldungen, die wir erhalten, die lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Russland jedenfalls meldet wenige Tage vor den Gedenkfeiern Drohnenangriffe auf Moskau. Mindestens 19 unbemannte Flugobjekte seien aus verschiedenen Richtungen auf die Hauptstadt zugesteuert und von den Flugabwehrkräften abgeschossen worden. Das hat der Bürgermeister gesagt. Es gäbe zwar keine Verletzten oder Schäden durch herabfallende Drohnenteile, aber aus Sicherheitsgründen mussten 4 Moskauer Flughäfen den Flugverkehr zeitweise einstellen und auch auf anderen Flughäfen im Land wurde dieser Flugverkehr zeitweise gestoppt. Außerdem berichtet Russland, dass auch über anderen Gebieten ukrainische Drohnen abgefangen worden seien. Und Stefan, schauen wir noch auf die ukrainische Seite. Auch sie berichtet von massiven Angriffen, zuletzt etwa auf die Stadt Kharkiv, von einem auf zivile Infrastruktur im Gebiet Odessa, das ist im Süden des Landes, und auch der Bereich um die strategisch so wichtige Kleinstadt Pokrovsk im Gebiet Donetsk ist offenbar stark umkämpft. Hier heißt es aber vom Militär, dass die Ukraine an einigen Orten die Initiative wiedererlangt hat. Und schauen wir noch mal kurz zurück aufs Wochenende. Auch da war von schweren Angriffen auf verschiedene Städte in der Ukraine die Rede, darunter auch die Hauptstadt Kiew. Das hatte dann Selenskyj dazu veranlasst, in der Debatte über diese Feuerpause für 3 Tage Russland Zynismus vorzuwerfen.
Wir haben es schon in der vorigen Folge erwähnt. Seit meinem Beginn hier bei Streitkräfte und Strategien hatten wir fast keine Ausgabe ohne Donald Trump. Das ändert sich auch dieses Mal nicht, denn der US-Präsident hat sich am Wochenende erneut zum Krieg geäußert.
Das hat er, wenn auch wenig konkret, würde ich sagen. Er hat nämlich erklärt, man habe einige gute Gespräche zu Russland und der Ukraine geführt. Es gebe dort eine Menge Hass, aber trotzdem, und dann hat er das nochmal wiederholt, habe man eben sehr gute Gespräche geführt. Mit wem, mit welchem Inhalt, all das ist offen geblieben. Und ich finde, ähnlich nebulös klang das dann auch in einem Interview mit dem Sender NBC. Da ist er nämlich gefragt worden, ob man denn jetzt einem Friedensabkommen näher gekommen sei. Und darauf hat er geantwortet, ich hoffe es.
Ich glaube, dass wir mit der einen Partei näher dran sind und mit der anderen vielleicht nicht ganz so nah. Ich möchte nicht sagen, welcher Partei wir näher stehen, aber wir haben ein gutes Geschäft für das amerikanische Volk gemacht.
Ja, dieser Deal, von dem Trump mal wieder spricht, ist natürlich eine Anspielung auf das Rohstoffabkommen mit der Ukraine. Beide Seiten hatten das vergangene Woche unter Dach und Fach gebracht. Und nochmal zu seinem O-Ton, welcher Seite sich Trump nun näher fühlt, das wissen wir nicht. Das hängt bei ihm ja auch immer davon ab, mit wem er sich zuletzt unterhalten hat. Und die Gunst des Präsidenten kann sich ja auch bekanntlich sehr schnell ändern. Was deutlich wurde, ist, dass Trump an Vermittlungen festhält. Das ist bei ihm ja auch nicht immer sicher. Es stand ja auch schon mal die Drohung im Raum, er könne sich zurückziehen. Das will er nun nicht. Er setzt jetzt aber auch auf die Türkei. Er hat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan telefoniert. Er will ihn einbinden, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Und nächste Woche fliegt Donald Trump dann übrigens nach Saudi-Arabien. Ob er dort möglicherweise dann auf Wladimir Putin trifft, das ist unklar. Die russische Führung hält ein solches Treffen möglichst bald auch für notwendig, aber hat sich jetzt nicht dezidiert geäußert, ob das nächste Woche in Saudi-Arabien stattfindet. Dafür müssten noch auch einige Vorbereitungen getroffen werden. Also wann ein solches Treffen überhaupt stattfindet, das ist im Moment unklar.
Danke für diese Schilderung und deine Eindrücke, Astrid. Und jetzt kommen wir zum angekündigten Schwerpunkt. Nachdem wir hier kürzlich mit General AD Frank Leidenberger über Einsatz und Abwehr von Drohnen, vor allem in einem Kriegsszenario, gesprochen hatten, hat sich meine Kollegin Julia Weigelt nun mit der Drohnenabwehr hier in Deutschland beschäftigt. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, ob sie richtig nah dran gekommen ist.
Also richtig nah dran. Es geht unter anderem um Drohnen, die Sie und ihr vielleicht sogar im Keller liegen habt. Also diese etwas kleineren Dinger, so unterarmgroßer Durchmesser etwa.
Das sind die, die man im Elektromarkt kaufen kann.
Ja, könnte man sich im Elektromarkt kaufen oder selber drucken zum Beispiel auch, wenn man so einen 3D-Drucker hat. Die Bauanleitung gibt es ja im Internet. Und mit ein bisschen Geduld ist das dann selbst zusammengelötet. Und das kann richtig Spaß machen, mit diesen Dingern einfach nur so rumzufliegen oder irgendwie Videos zu machen, ne, aus der Vogelperspektive. Ich selber habe keine Drohne und ich habe auch nur sehr begrenzte Geduld, muss ich sagen.
So, hier gebe ich Gas, ja?
Genau.
Und jetzt muss ich hier ein bisschen nach vorne lassen.
Ein bisschen Tilt nach vorne, also ein bisschen nach vorne kippen.
Aber jetzt fliege ich ja zurück. Wo will ich denn hin überhaupt?
Ja, und weil ich so wenig Geduld hatte, hatten auch in erster Linie meine Interviewgäste Spaß, als ich neulich zum ersten Mal an so einem Drohnensimulator gesessen habe.
Okay, jetzt
bin ich auf den Kopf. Und das war die Straße.
Ja. Und jetzt?
Machen wir das nochmal.
Ja. Okay, also ich muss nach unten.
Genau, dann machen wir halt, kippen wir, machen eine Vorwärtsbewegung. Und wenn wir das Gas rausnehmen, dann sinken wir dann dementsprechend.
Ich nehme das Gas raus.
Ja, und dann ist immer wieder ein bisschen mehr, weil da kommt wieder die Straße und das war die.
Wie komme ich? Ich krieg das überhaupt nicht hin.
Ja, also Stefan, du hörst schon, ich habe das Ding also dreimal hintereinander wirklich so unkontrolliert abstürzen lassen.
Ist nicht so einfach, die zu kontrollieren.
Ich krieg's überhaupt nicht hin. Unglaublich. Hier, Herr Bock, wollen Sie mal?
Nee, tatsächlich.
Das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht.
Das geht voll.
Das geht überhaupt nicht.
Ja, also wer sich hier so vornehm zurückhält, das ist Flottillenadmiral Christian Bock aus dem Verteidigungsministerium und da ist er in der Abteilung Militärstrategie, Einsatz und Operationen.
Und wo habt ihr dann diesen Drohnensimulator her? Kann man den auch kaufen?
Ja, jein. Also diesen Drohnensimulator mitgebracht hat Lars Dirksmeier und Dirksmeier kommt vom deutschen Drohnenhersteller Donaustahl. Die stellen unter anderem auch solche bewaffneten Kamikaze-Drohnen her und liefern die auch schon zu Hunderten in die Ukraine.
Das muss man sich so ein bisschen grob vorstellen, als ob man ein Auto ohne Lenkrad nur mit Gas und Bremse steuern will.
Also das war Herr Dirksmeier. Und dann hatte ich ja noch einen dritten Interviewpartner an diesem Nachmittag und der stellt sich jetzt selber vor.
Ja, Lars Osburg, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Hamburg und seit 32 Jahren bei der Hamburger Polizei tätig.
So, und ihr habt euch getroffen, alle gemeinsam, an welchem Ort?
Ja, wir waren am Einzelfall.
Am Einzelfall, wo ist das denn?
Ja, am Einzelfall. Also, das ist das, was ich bei der Recherche immer wieder gehört habe. Mich hat ja interessiert, wie gut sind die deutschen Sicherheitsbehörden eigentlich aufgestellt bei der Drohnenabwehr, vor allem eben über kritischer Infrastruktur.
Dazu zählen Kraftwerke, Wasserversorgung, Datenleitung, Krankenhäuser, all das, was auch im zivilen Bereich gebraucht wird.
Ja, zum Beispiel, genau. Und Antworten dazu waren ganz schön schwer zu bekommen. Und einer dieser Gründe war halt immer, ja, es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Ja, ist in jedem Einzelfall unterschiedlich. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, gut, jetzt gebe ich euch mal einen Einzelfall und habe den Hamburger Hafen ausgesucht. Ja, da haben wir uns getroffen. Hamburger Hafen ist ja Verkehrsknotenpunkt. Es gibt dort große Kraftstofflager. Ich habe mal geschaut, alleine das Tanklager Blumensand im Hamburger Hafen, da stehen 73 Riesentanks mit rund 900.000 Kubikmeter Kraftstoff. Ne? Also ganze Menge. Es gibt außerdem auch noch super viel Industrie halt im Hamburger Hafen.
Also ein ideales Beispiel eigentlich für kritische Infrastruktur.
Genau, deswegen habe ich es ausgesucht. Und dort habe ich mich eben getroffen mit diesen Leuten. Wir haben da auf einem Ponton gesessen im Osthafen. Also wirklich mittendrin, wenn die Schiffe vorbeigefahren sind da auf der Elbe. Da hat das Ding auch richtig geschaukelt, musste man fast die Drohne noch festhalten.
Also ihr hattet eine Drohne mit, da draußen?
Ja, Dirksmeier hat auch eine seiner Kamikaze-Drohnen mitgebracht, ohne diesen Sprengsatzanbau natürlich, den wollten wir da nicht haben. Aber mir ist dann doch ein bisschen anders geworden, als er dieses Ding dann mal ausgepackt hat. Aus dieser Pappverpackung, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Pizzakarton. Und ja, und auch die anderen beiden sind dann schon ziemlich still geworden. Ne? Vorher war die Stimmung gut, hast du ja mitbekommen. Aber wenn man dann so ein Ding wirklich in der Hand hat, dann spürt man halt wirklich noch mal tiefer, worüber wir heute reden jetzt hier.
Über Leute, die Drohnen nicht zum Spaß benutzen. Und diese Drohnen können auch Tod und Verderben bringen.
Genau so ist das ja. Das ist so, wir reden heute über Leute, die diese Drohnen eben in Ziele stürzen lassen wollen, die dort Sachen zerstören wollen, die dort Menschen verletzen wollen. Das ist das eine, so nur das eine Thema. Und wenn es um Angriffe mit Drohnen innerhalb Deutschlands geht, das ist ja heute unser Thema, dann gibt es auch noch einen anderen Punkt, nämlich Spionage. Ja, also die Länder wie Russland zum Beispiel könnten versuchen auszuspionieren, wie groß sind denn Anlagen, welche Wege gehen denn die Leute. Und ein dritter Punkt ist, es geht auch um Machtdemonstrationen. Also Staaten wie China oder Russland verfolgen das ja mit ziemlichem Erfolg, muss man leider sagen. Ne? So eine hybride Kriegsführung mit dem Ziel, gegnerische Staaten zu destabilisieren. Und dazu gehört eben so eine psychologische Kriegsführung, um eben das Vertrauen der Bevölkerung zu zerstören. Einerseits das Vertrauen in die eigenen Mitbürger und andererseits auch das Vertrauen in Medien, in Polizei und in Bundeswehr. Und wenn Menschen eben kein Vertrauen mehr haben, Angst haben, verunsichert sind, dann können sie eben schon extreme Sachen machen, um wieder versuchen, mehr Berechenbarkeit zu bekommen.
Und da spielen Drohnen auch eine Rolle? Inwiefern?
Ja, da spielen Drohnen eine Rolle, wenn Russland entweder jetzt mit eigenen Agenten Drohnen über kritische Infrastruktur fließen lässt oder zum Beispiel auch Deutsche anwirbt, das zu tun. Zum Beispiel über Netzwerke wie Telegram, ja, die dort radikalisiert, ihnen vielleicht auch ein bisschen Geld verspricht dafür, dass sie dann eben diese Drohnen über kritische Infrastruktur kreisen lassen oder zum Beispiel auch über Bundeswehrkasernen und Bundeswehrübungsplätzen. Das ist quasi so eine Show of Force, ja, also zu zeigen, wir operieren hier in eurem Staatsgebiet und ihr könnt nichts dagegen tun.
Und wie ist nun die Lage? Du warst jetzt direkt an diesem Einzelfall, also ja, am ja. Hamburger Hafen mit Vertretern von Polizei, Verteidigungsministerium und der Drohnenindustrie. Hast du da dann die Antworten bekommen, nach denen du gesucht hast?
Ja, teils, teils. Also ich habe ein paar Antworten bekommen, die mir aber nicht unbedingt gefallen haben, muss ich sagen. Und ein paar Antworten habe ich trotzdem nicht bekommen, weil, muss man natürlich auch gleich sagen, es geht hier natürlich auch um Einsatztaktiken, die die Sicherheitsbehörden wirklich auch aus guten Gründen natürlich für sich behalten wollen. Und wir sind da halt beim Thema Drohnenabwehr über kritischer Infrastruktur, sind wir halt mal wieder genau in diesem Spannungsfeld. Wir wollen natürlich einerseits als Medien nicht die Lage dramatisieren, ja, um keine Panik zu schüren, die dann später Ohnmacht auslöst. Das wollen wir nicht, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch über Lücken berichten, damit dann eben so die Chancen steigen, dass diese Mängel abgestellt werden.
Dann lass uns doch mal einsteigen mit der Frage diesbezüglich, wie hat sich denn die Bedrohungslage entwickelt? Was Drohnensichtungen oder kritische Infrastruktur angeht. Ist das mehr geworden? Ist das schlimmer geworden?
Ja, also scheinbar eine ganz einfache Frage, aber da hast du schon genau ins Schwarze getroffen. Also ich habe erstmal nachgefragt bei der Polizei Hamburg. Ne? Kommen Sie jetzt fragen, warum bei der Polizei? Hintergrund, wenn man an Drohnenabwehr denkt, denken vielleicht viele an die Bundeswehr und gleichzeitig ist ja hier in Deutschland für die Sicherheit zuständig eben erstmal grundsätzlich die Polizei. Für die Polizei zuständig sind größtenteils die Bundesländer, also nachgefragt bei der Polizei Hamburg. Die wollten aber kein Interview geben zum Thema, haben dafür ein paar Fragen schriftlich beantwortet und haben geschrieben, die Polizei geht davon aus, dass insbesondere bei gutem Wetter und oder nachts oftmals Privatpersonen Drohnen nutzen und dort Fotos zum privaten Gebrauch machen.
Was heißt denn oftmals?
Ja, oftmals. Ist natürlich jetzt keine Zahl. Kann man jetzt rein interpretieren, welche Zahl das sein soll. Dann schreibt die Polizei weiter. Sollten sich Hinweise auf Straftaten ergeben, würden die durch die zuständigen Behörden bearbeitet.
Das heißt, Drohnenflüge über der kritischen Infrastruktur Hamburger Hafen sind gar nicht immer eine Straftat? Das klingt ja so, als wäre es ganz harmlos.
Wieder jein. Ne? Du siehst schon, es gibt hier keine einfachen Antworten. Also es gibt zwar Einschränkungen für Drohnenflüge im Hafengebiet, man kann sich aber eine Genehmigung holen von der Hamburger Wirtschaftsbehörde oder auch die Zustimmung der jeweiligen Industrieunternehmen, die man jetzt überfliegen will. Dann wäre es legal. ne, wenn man diese Erfordernisse erfüllt. Also nicht jeder Drohnenflug ist illegal. Ich wollte aber wirklich dann nochmal mehr herausfinden, wie ist denn jetzt die Bedrohungslage? Und habe dann nochmal gesprochen mit der Luftaufsicht Hamburg. Und die haben mir gesagt, ja, es ist schon so, dass man fast jeden Tag eben Drohnensichtungen über dem Hamburger Hafen hat. Und es gäbe auch eine dreistellige Zahl an Ermittlungsverfahren der Polizei. Plus eine hohe Dunkelziffer natürlich, ne? Weil einerseits der Betriebsschutz der Industrieunternehmen die Drohnen eventuell gar nicht sieht, ne? Also vielleicht ist der Betriebsschutz an der einen Ecke und die Drohnen fliegt dann an andere, das sind ja riesige Unternehmen, ne? Vielleicht melden die das auch gar nicht, weil sie denken, kommt eh nichts bei raus. Und was die Menge angeht, dass das schon einige sind, da stimmt auch zu Thomas Jungfer. Er ist Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg und im Interview mit dem NDR-Fernsehen hat er gesagt:
Es vergeht mittlerweile kaum ein Abend, eine Nacht, wo man keine Drohnen über den Hafen fliegen sieht, die scheinbar irgendwelche Aufnahmen macht oder sonstiges, versucht dort auszuspähen.
Naja, auszuspähen, das klingt jetzt schon nicht mehr ganz so harmlos.
Ja, stimme ich zu. Deswegen habe ich nochmal gefragt, Lars Osburg von der Gewerkschaft der Polizei Hamburg. Das ist die andere Polizeigewerkschaft und er sagt:
Von tagtäglichen Sichtungen würde ich nicht ausgehen. Es sind Drohnen dort, auch teilweise mehr, viele Sichtungen, aber würden ein tagtägliches Problem haben. Das vermag ich nicht zu beurteilen, ich würde es eher anzweifeln. Aber grundsätzlich erkennen wir viel. Wir haben ganz bestimmt eine Fähigkeitslücke, aber das Problem ist erkannt und wird bearbeitet. So mehr möchte ich tatsächlich im Einzelnen nicht zu sagen.
Ja, Fähigkeitslücke klingt jetzt nicht so toll. Heißt das denn dann, dass wir gar nicht sagen können, wie die Bedrohungslage aktuell ist?
Ja, ne? Also das ist eine der Antworten, die ich schon angekündigt habe, die mir nicht so gut gefallen hat. Denn so ein Lagebild braucht man natürlich als Grundlage. Nicht nur was die Menge angeht, sondern auch welche Art von Drohnen da auftauchen. Ne? Da hat uns auch nochmal der Hörer Friedrich Seidel drauf hingewiesen in der Mail. Vielen Dank dafür, das mal zu erklären. Da hat er nämlich auch völlig recht. Es gibt eine riesige Bandbreite von Drohnen. Es gibt welche mit Rotoren, es gibt welche mit Flügeln wie Flugzeuge. Manche sind so groß wie ein Unterarm. Manche sind wirklich so groß wie Flugzeuge, Flügelspannweite über 20 Meter. Manche können nur ein paar Minuten in der Luft stehen bleiben. Manche solarbetriebene können über viele Tage in der Luft bleiben. Die Flughöhe kann variieren, wie nah die Piloten an der Drohne dran sein müssen. Ob die Drohne bewaffnet ist oder zum Beispiel nur Videos macht. Und es gibt auch natürlich noch Drohnen für das Wasser und fürs Land, nicht nur für die Luft. Also eine riesige Vielfalt, ne?
Und wenn Lars Osburg jetzt sagt, die Hamburger Polizei hat da eine Fähigkeitslücke bei der Aufklärung von Drohnen, wird denn daran wenigstens gearbeitet?
Ja, das ist eine der Fragen, wozu ich keine Antwort bekommen habe. Nochmal von der Polizei Hamburg die schriftliche Antwort, die sagen: Von einer detaillierten Beantwortung, insbesondere zu technischen Möglichkeiten der Polizei zur Drohnenabwehr, wird abgesehen, da diese Rückschlüsse auf Taktiken und Maßnahmen der Polizei zulassen würde. Ich habe aber auch gefunden bei der Rechercheplattform Korrektiv einen Beitrag dazu. Die haben jüngst Anfragen rausgeschickt an alle Landeskriminalämter, welches Landeskriminalamt denn ein Lagebild zu so Thema Spionagedrohnen in Arbeit hat zumindest. Und ja, ne, wir haben so ein Lagebild in Arbeit zumindest, haben gesagt, nur drei Landeskriminalämter, und zwar die aus Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Der Rest hat gesagt, ist gar nicht geplant oder keine Antwort gegeben. Aber wie wichtig das halt ist, so ein Lagebild zu haben, das hat mir auch nochmal Manuel Attuk gesagt. Er ist Gründer der Arbeitsgemeinschaft Kritische Infrastrukturen und mit ihm habe ich mich per Video unterhalten. Und er sagt, dieses Lagebild, das sollten alle gemeinsam haben, also nicht nur die Polizei Hamburg, sondern erstmal alle Landes- und Bundessicherheitsbehörden sollten ein gemeinsames Lagebild sich teilen können. Aber nicht nur die, sagt Attuk.
Sondern auch und ganz wichtig die Betroffenen, nämlich die kritischen Infrastrukturen selbst und alle, die diese als Dienstleister supporten, unterstützen, beraten, whatever. Also ein Lagebild zu erzeugen, was zum Beispiel unter Verschluss ist und unter den Behörden verteilt wird, aber auch öffentlich gemacht wird, wo man vielleicht ein paar Informationen rausstreicht, die besonders kritisch sind, die man nicht öffentlich machen darf, aber einfach mal zu kartografieren und zu sagen, Drohnensichtungen da, da und da mit vermutlich einer Konsumerdrohne oder hier wurde minutenlang an einem Ort drüber stehen geblieben. einfach mal so ein Lagebild erzeugen, ist gar nicht so die Raketentechnik. Könnte man machen und würde Transparenz erzeugen. Transparenz in der Form, dass man sieht, wie oft, wo und was für eine Art von Sichtung wird vorgenommen. Und dann können sich die Betreiber entsprechend dagegen rüsten oder eben überhaupt das mal in ihre Awareness aufnehmen und sagen, oh, das ist wirklich ein Problem. Und die Polizeibehörden können dann natürlich auch sagen, okay, in unserem Bundesland ist das gerade rapide am Steigen, dann müssen wir aber auch hier entsprechende Gelder und Ausstattungen und auch Ausbildung erhalten. Aber solange man das nicht transparent macht, können wir natürlich alle über Theorien reden, hilft halt nicht.
Und Betreiber von kritischen Infrastrukturen gibt es eine ganze Menge, sagt Atuk, nämlich 1000 Stück und die haben insgesamt über 2000 kritische Anlagen. Und wie gefährlich solche Drohnenüberflüge sind, das hat auch nochmal mir gesagt der Industrievertreter Lars Dirksmeier. Weil so eine Drohne kann zum Beispiel auch noch chemische Kampfstoffe verteilen, wie es zum Beispiel auch im Irak oder in Syrien schon passiert ist. Und zurück in Deutschland, wenn Unternehmen von Drohnen angegriffen wurden, dann sei das auch ein Reputationsschaden, ne? Und das Vertrauen zum Beispiel von Investoren könnte geschädigt werden, selbst wenn nur wenig kaputt gegangen sei.
Klingt ernüchternd. Also in Sachen Bedrohungslage und dem Entdecken oder Identifizieren von Drohnen über Häfen, Kraftwerken und so weiter, das klingt noch nicht so toll. Ist denn wenigstens die Zuständigkeit eindeutig in Deutschland und die Gesetzeslage? Ich ahne, wie die Antwort aussehen könnte.
Ja. Ja, also das ist auch so eine Herausforderung, hat Manuel Atuk gesagt und hat mir das mal am Beispiel Flughäfen durchgespielt.
Bis zur Grenze des Flughafens ist die Landespolizei zuständig, auf dem Flughafengebiet die Bundespolizei. Und wenn die Drohne einmal querfeld durchfliegt, um Verunsicherung zu erzeugen und vielleicht sogar einen Flugbetrieb kurzfristig einstellen zu müssen, dann ist innerhalb von 15 Sekunden zweimal ein Zuständigkeitswechsel gewesen. Das heißt, da muss man erstmal gucken, wer wie agiert oder wie dieses Zuständigkeitswimmelbild aufgelöst wird.
Und für die Landespolizeien, von denen er eben gesprochen hat, da sind ja die Innenministerien der Länder zuständig. Und jetzt habe ich mal nach Niedersachsen geschaut. Niedersachsen hat gesagt, dass die Zahl der Drohnenvorfälle dort gestiegen ist von 41 im Jahr 2022 auf 131 im Jahr 2024.
Also das heißt eine Verdreifachung ungefähr. Woran liegt denn das?
Ja, dieser sprunghafte Anstieg, der hat vor allem damit zu tun mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, also einem Ereignis im Ausland, das sich halt auch auf die Sicherheitslage im Inland auswirkt. Und im Visier hat Russland eben auch Bundeswehrstandorte. Zu den Zahlen damals, über denen gab es 2022 172 gemeldete Drohnensichtungen und ein Jahr später, 2023, bereits 446. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion hervor. Und Russland spioniert da aus, zum Beispiel die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Und es gab auch schon mal einen Versuch, Sprengstoffanschläge auf deutsche Militärlieferungen für die Ukraine zu begehen. Also die wollen die Informationen wirklich haben, um wirklich auch Schaden anzurichten. Also da sieht man, innere und äußere Sicherheit haben halt immer mehr Schnittmengen.
Dann liegt die Antwort ja vielleicht ein bisschen auf der Hand. Was heißt das denn dann für die Kooperation zwischen Polizei und Bundeswehr? Die müssen doch dann zusammenarbeiten.
Du stellst immer so schwierige Fragen, so einfache Fragen, die aber ganz schwierig sind. Also ich habe mal den Hamburger Polizisten Lars Osburg dazu gefragt.
Ich glaube schon, dass es Sinn macht, Kräfte zu bündeln und Fähigkeiten vor allem zu bündeln. Davor dann, wir haben das Thema Föderalismus angesprochen. Wenn wir über die Elbe kommen, haben wir die eine Seite Niedersachsen, die andere Seite Schleswig-Holstein. Wer hat eigentlich die Einsatzführung in solchen Fällen? Das sind alles Sachen, die besprochen werden, aber eben auch reguliert werden müssen. Und natürlich kann ich mir vorstellen, aus der Sicht des Gewerkschafters, dass die Bundeswehr über Mittel verfügt, die sicherlich auch den Schutz im Inneren unterstützen können.
Und Christian Bock vom Verteidigungsministerium, der geht in eine ähnliche Richtung. Der wünscht sich mehr Zusammenarbeit auch in Sachen gemeinsames Lagebild.
Das ist zum Beispiel etwas, was man viel besser regeln könnte, wenn dann entsprechend die Zusammenarbeit und die Kooperation im Rahmen der Hybridität tatsächlich vereinfacht würde. Das ist nämlich eine Gesetzessache, weil wir dann die entsprechenden Grundlagen, nämlich dieser Trennung unserer Vereine, möchte ich mal in diesem Zusammenhang sagen, tatsächlich mal gesetzlich neu anpasst an die heutige Bedrohungslage. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, das so zu diversifizieren, wenn man schlichtweg durch die Kooperation eine sehr viel schnellere und Frühwarnsysteme hinbekäme.
Also du hörst, Polizei und Bundeswehr sprechen sich dafür aus, Der Experte für kritische Infrastrukturen Manuel Attuk warnt allerdings davor, allzu schnell die Bundeswehr für Sicherheitsaufgaben im Inneren ins Boot zu holen.
In dem Moment, wo wir darüber reden, haben wir eigentlich schon gesagt, wir kapitulieren bei den Strafverfolgungsbehörden. Offensichtlich haben sie weder die Kompetenz noch die Ausstattung, noch hat die Politik das Interesse, sie auszustatten, dass wir lieber über Amtshilfe und Bundeswehr reden. Ich würde die Bundeswehr gerne im Inneren dann als allerletzter Notnagel ziehen, wenn wir wirklich, wirklich nicht mehr in der Lage sind. Und wenn wir sehr schnell von Bundeswehreinsatz im Inneren reden, was beispielsweise auch das Innenministerium macht, dann drückt man sich um die eigene Verantwortung, um die eigenen Investitionen. Und das ist ein schlechtes Signal, finde ich.
Und Attuk schlägt stattdessen vor, so eine Koordinierungsstelle zu gründen, so ähnlich wie diese Notrufzentrale 110 oder 112.
Das erinnert mich ein bisschen an Amerika, an Flughäfen und Bahnhöfe, wo es dann immer heißt, if you see something, say something.
Okay.
Letzte Frage noch zum Punkt Zuständigkeiten, Julia. Wir haben jetzt über Polizei und Bundeswehr gesprochen. Was ist denn mit den Betreiberfirmen selbst?
Also mit den Betreiberfirmen, die zum Beispiel die Industrieanlagen im Hamburger Hafen haben, ja. Das ist ein guter Punkt, weil grundsätzlich sind natürlich die Betreiber selber zuständig, ne, für die Sicherheit ihrer Anlagen. Das gilt ja zum Beispiel für Cyberangriffe auch. Ja, jede Firma braucht erstmal ihre eigene Sicherheitssoftware. Da ist nicht die Bundeswehr oder die Polizei dafür zuständig. Und Lars Dirksmeier von Donaustahl hat bei unserem Treffen an der Elbe aber nochmal erklärt, warum das gar nicht so leicht ist beim Thema Drohnenabwehr.
Wenn wir jetzt zum Beispiel die durch Jamming, also den Blockieren diverser Frequenzen, stoppen oder zum Absturz bringen, dann greifen wir in gängige Funk- und Telekommunikationsgesetze ein. Damit macht sich ein Zivilist, sei es eine Firma oder eine Person, hierzulande strafbar. Darf sie nicht.
Das klingt so, als gäbe es hier noch ganz schön viel Regelungsbedarf. Lass uns jetzt nochmal zum letzten Aspekt kommen, den wir bei diesem komplexen Thema ja heute besprechen wollen. Schwerpunkt Streitkräfte und Strategien zu Drohnen Teil 2. Die Abwehrmöglichkeiten für den Fall, dass die Polizei tatsächlich eine verdächtige Drohne erkannt hat oder sie ist gemeldet worden und Gefahr ist im Verzug. Wie kann die dann von der Polizei vom Himmel geholt werden? Dürfen die gleich abschießen?
Ja, also das ist auch wieder eine der Fragen, zu denen ich keine eindeutigen Antworten bekommen habe. Die Polizei Hamburg schreibt, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, befassen wir uns angesichts der Aktualität auch sehr umfangreich mit dieser Thematik. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt aber zu früh für weitere Auskünfte. Ja, habe ich nochmal mit Admiral Bock vom Verteidigungsministerium dazu gesprochen und er hat für diese Aussage auch Verständnis, sagt er.
Wir werden natürlich, und deswegen wäre das auch genau meine Spreche, werden wir jetzt hier nicht öffentlich alle beruhigen dadurch, dass wir die entsprechenden Maßnahmen, die Absprachen, die möglichen technischen Gegenmaßnahmen hier zu veröffentlichen, nur damit sich gegebenenfalls jemand beruhigt fühlt, aber andererseits dadurch die Umgehung dieser Sicherheitsmaßnahmen beschrieben wird. Das ist das ganz normale Spiel.
Und die Bundeswehr selber ist an dem Thema Drohnenabwehr natürlich auch sehr interessiert, ne?
Kein Wunder, ne? Weil Drohnenangriffe so eine enorme Schadenswirkung haben inzwischen im Krieg.
Ja, das ist so. Also 70% der Todesfälle und Verletzungen von Soldaten im Krieg gegen die Ukraine, die werden inzwischen durch Drohnen verursacht, ne? Also enormes Problem. Und wenn die Bundeswehr kriegstüchtig werden will, dann muss sie natürlich da selbst hohe Kompetenzen entwickeln. Und wir haben es eben schon mal gehört im O-Ton, eine Möglichkeit eben ist, die Funkverbindung mit Störsendern zu blockieren. Das scheint nicht so gut zu klappen. Das hat die Süddeutsche Zeitung Anfang Februar berichtet. Da wurden Drohnen über einem Bundeswehrstandort gesichtet in Schleswig-Holstein, wo eben auch ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Und die Störsender der Bundeswehr, auch Gemma genannt, die hatten halt eine zu geringe Reichweite. Von Versuchen, diese Drohnen abzuschießen, ist gar nicht mal die Rede erst gewesen. Und Lars Dirksmeier erklärt, warum das so schwierig ist.
Es ist halt eine Entwicklung, die momentan in fast wöchentlichen Zyklen weiter voranschreitet. Also es ist eine enorme Geschwindigkeit momentan dahinter. Man kann jetzt nicht sagen, das ist die einzige Lösung. Und wenn man die jetzt angeschafft hat, kann die aber in 2-3 Monaten schon passé sein. Wir haben jetzt momentan halt auch starke Entwicklungen, dass es halt stumpfbrachial Low-Tech-Ansätze gibt, die gar nicht mehr auf zum Beispiel Jamming etc. anspringen, weil sie gar keine direkte Funkverbindung mehr brauchen. Sei es jetzt halt Drohnen, die sich selbst steuern, da geht es dann halt eher so in Richtung gesteuerte Algorithmen und KI. Oder halt ganz low-tech die Kabelverbindung, da kommt man dann ab einem gewissen Punkt über einen aktiven oder passiven Schuss, der physisch wirkt, nicht rumherum. Sprich entweder bauliche Maßnahmen, die so etwas erübrigen, oder halt was abschießen.
Abschießen ist natürlich gerade über dicht bebautem Gebiet, stelle ich mir vor, ein Problem, ne, wenn da Trümmerteile dann runterfallen.
Ja, die Trümmerteile natürlich, aber auch die Patronen selber, ne? Und man schießt ja im Rohr ein paar mehr Schuss, um so ein Ding zu treffen, mit normaler Munition, mit normalem Gewehr. Das können schon mal so 200 Schuss sein. Und die Patronen kommen dann natürlich dann auch irgendwo wieder runter, können Menschen verletzen. Also das ist schwierig. Die Bundeswehr testet jetzt ein digitales Zielfernrohr für Maschinengewehre. Da ist so ein eingebauter Algorithmus drin, der berechnet den perfekten Schusszeitpunkt. Kleinen Drohnen können da bis zu einer Entfernung von 250 Meter mit einer recht großen Trefferwahrscheinlichkeit beschossen werden. 500 Stück will die Bundeswehr da beschaffen, und zwar bis 2027. Das ist jetzt auch nicht so ganz der große Wurf und könnte auch noch ein bisschen dauern. Aber das wäre so ein Punkt, da könnte die Polizei dann zum Beispiel auch davon lernen. Und auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, welche Techniken konkret die Hamburger Polizei ausprobiert, hier zumindest mal ein Überblick, was sonst alles noch so im Gespräch ist. Also ich habe gefunden, es gibt Munition zum Beispiel, die relativ schnell ihre Geschwindigkeit verliert. Ne? Also die extra so gebaut ist, dass sie quasi das macht, was normale Munition nicht machen soll. Ne? Die soll ja lange schnell bleiben, und die ist eben so gebaut, dass sie dann relativ schnell die Geschwindigkeit verliert. Das ist dann weniger gefährlich, wenn die eben runterkommt. Diese Munition, die kann auch von einer Abfangdrohne verschossen werden aus der Luft. Erprobt werden auch Abfangdrohnen mit Netzen, ja, die dann so Netze auswerfen über andere Drohnen. Und es gibt sogar auch Munition für Schrotflinten, die so ein Netz auswirft.
Klingt ein bisschen anachronistisch, ne? Netze und Schrotflinten.
Das ist auf jeden Fall so, ja. Unter den Veröffentlichungen von Militärbloggern zu dem Thema habe ich auch einen Kommentar gefunden. Der Abschuss einer Drohne mit einer Schrotflinte ist wie die Entenjagd mit einem hohen Einsatz. Ja, naja, gut. Also, es gibt halt Schrot schon eine geringe Trefferwahrscheinlichkeit, gerade bei Drohnen, die ja schon mal mit über 100 km/h unterwegs sind. Das ist ja wahnsinnig schnell, wie die da fliegen. Ja, und gleichzeitig zeigt es eben auch, eine perfekte Drohnenabwehr gibt es nicht. Und angesichts so einer rasanten technischen Entwicklung treffen sich hier halt jetzt Vergangenheit, Stichwort Schrotflinte, und Zukunft, Drohnen, also teils mit irrwitzigen Versuchen. Letzter Punkt, es gibt sogar auf Drohnenabwehr dressierte Greifvögel.
Wilde Geschichten, kaum zu glauben. Und man sieht, es gibt noch viel Regelungsbedarf im Bürokratieland Deutschland. Teile der Antworten machen einem ein bisschen Sorge. Vielen Dank, Julia, für diesen Überblick über die Bedrohungslage, die Zuständigkeiten und den Stand der Abwehrmaßnahmen von Drohnen über kritischer Infrastruktur.
Sehr gerne.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und für heute verabschieden sich Astrid Korall
und Stefan Niemann.
Und jetzt haben wir noch einen Tipp für die Audiothek.
Es klingt verlockend. Heilung wie über Nacht, bei Depressionen, Panik, Sucht.
Ketamin hat was Faszinierendes. Es ist aus meiner Sicht so eine Art Game Changer.
Was passiert, wenn Patienten ein Narkosemittel zur Psychotherapie bekommen?
Also es hat sich für mich auch echt am Anfang komisch angefühlt, ja. Weil es halt diesen Drogentouch hat.
Welches Potenzial hat Ketamin? Das klären wir in unserer neuen Serie. Wir sprechen mit Menschen, die auf Ketamin schwören, und solchen, die davor warnen. Denn Ketamin ist umstritten, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch bei Fachleuten. Dr. Ketamin, eine Story in 4 Folgen von Das Wissen über die Kraft eines Moleküls, das die Psychotherapie aufwirbelt.